Hi, hier sind Anna Wallner und an meiner Seite ist Christine Meierhofer.
Hallo.
Christine ist Redakteurin der Presse, Mitarbeiterin im Podcast-Team und außerdem Host unseres jüngsten Neuzugangs in der Podcast-Formatfamilie namens Der letzte Aufguss. Christine, worum geht's in eurem Podcast und warum heißt das so?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also es geht in unserem Podcast hauptsächlich um Klimathemen. Also es gibt den Podcast seit Herbst, aber die Idee dafür ist eigentlich im Sommer entstanden. Und der Sommer war so heiß und von so vielen Hitzerekorden geprägt, dass wir uns eigentlich in dieser Konzeptionsphase die ganze Zeit selbst gefragt haben, wie heiß wird es eigentlich noch? Und aus dieser Hitzewelle heraus ist auch der Name entstanden, nämlich der letzte Aufguss, der ein bisschen so diese Saunastimmung
auf der Welt,
genau,
in der wir uns befinden,
widerspiegelt. Genau. Und deswegen ist auch die Farbe des Podcasts orange, wie in der Sauna.
Die Logofarbe ist orange. Und wer macht alle mit beim letzten Aufguss?
Ja, also wir, das sind das Klimateam der Presse. Das ist zum einen der Leiter vom Klimateam, der Matthias Auer, der hauptsächlich ganz viel Kompetenz zu Energiefragen hat. Der Milo Lohmeier, der quasi Presse-Urgestein und schon über Klima berichtete, als es noch Umwelt hieß sozusagen.
In den 80er Jahren.
Genau. Dann haben wir die Theresa Wirth aus der Chronik, die ganz viel Kompetenz in Sachen Mobilität und Klima in der Stadt mitbringt. Die Anja Drexler, die uns jede Folge einen Mutmacher liefert, die eigentlich Social-Media-Redakteurin ist. Und ich bin auch dabei.
Und wie wählt ihr eure Themen aus?
Ja, also wir haben natürlich, wie jede Redaktion, eine laufende Themenliste und die wird, obwohl wir regelmäßig Folgen produzieren, immer nur länger statt kürzer, weil es einfach so viele Themen gibt. Wir versuchen da einerseits ja neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Klimawandel zu erklären und zu vermitteln, aber natürlich auch, wenn sich klimapolitisch was Wichtiges tut oder einfach auch Themenbereiche beleuchten, die vielleicht sonst ein bisschen zu kurz kommen, Biodiversität, solche Dinge.
Und in der Folge, die wir jetzt gleich hören werden, habt ihr es eigentlich recht lustig gleich einmal. Da gibt es ein Spielzeug, das Matthias Auer mitgebracht hat. Warum ist das so lustig?
Genau, also er hat ein Mini-Windrad jetzt nämlich so ein bisschen vorweg mitgebracht, weil wir in der Folge über Windkraft sprechen und über den Windkraftausbau in Österreich und was sich da tut, beziehungsweise was sich da eigentlich tun sollte.
Ich würde sagen, Christine, vom Rest sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer selbst ein Urteil bilden und wir wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen beim Zuhören mit der aktuellen Folge vom letzten Aufguss.
Viel Spaß!
Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hören Sie die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Wir ordnen Meinungen ein
und zeigen Lösungen auf. Mein Name ist Christine Meierhofer.
Ich bin Matthias Auer.
Und mein Name ist Therese Wirth.
Im letzten Aufguss bringen wir jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
Ja, und um ins Thema einzutauchen, starten wir natürlich wie immer mit einem Mitbringsel. Dieses Mal bin ich dran. Bitte sehr, das habe ich euch mitgebracht. Ihr müsst es natürlich beschreiben, weil es sieht jetzt kein Mensch.
Okay.
Die Christine freut sich
süß.
Schon.
Es ist ein Spielzeug.
Das ist noch kein Spielzeug.
Also, das ist so ein
Windrad.
Kleines Mini-Windrad, das man sich in die Balkonblumenkübel reinstecken kann.
Kann man wahrscheinlich auch machen, ja.
Wow, es leuchtet. Also die Christine bläst jetzt da gerade auf das Windrad drauf.
Und ich habe dich selten so glücklich gesehen.
Und ein blaues Licht erscheint auf der anderen Seite.
Es ist das kleinste funktionsfähige Windrad. Wo du natürlich mit Wind, also wenn du reinbläst, Theresa, probierst doch du auch mal.
Ja, bitte, darf ich?
Siehst du, machst du Wind.
Und es leuchtet.
Und es leuchtet. Und jetzt stellt euch vor, das ist ein richtiges Windrad. Groß. 260, 280 Meter hoch, 7 MW stark. Die Zeit, die es braucht, um einmal seine Rotorblätter um die eigene Achse zu drehen, also eine Umdrehung, sind 6 Sekunden. Wie viel Strom wird in diesen 6 Sekunden erzeugt? Und weil das vielleicht zu einfach ist und Ostern bald kommt, wie viele harte Ostereier hätte ich mit dieser Energie kochen können?
Es ist so schwer, ich habe überhaupt keine Ahnung.
Es ist eine Schätzfrage jetzt. Ja. Wir werden es nicht, ich kann die Rechnung nachher in die Shownotes stellen.
Also ich sage ganz viele.
Ein bisschen genau, muss schon sein.
Eine Zahl hätte ich schon gern gehört.
Ja, so von einer Windradumdrehung, sage ich, kann man 400 Ostereier kochen.
Was schätzt du?
Ich glaube, es sind noch ein bisschen mehr.
Ihr seid beide nah dran, also eigentlich ist die Christine nah dran, sorry.
Das war mir klar.
Es sind 300 Eier tatsächlich, wow, in nur 6 Sekunden mit nur einem Windrad. Es gibt natürlich ganz viele schöne Fakten zu sowas. Man könnte damit auch so viel CO2 einsparen, wie 3700 Pkw in einem Jahr ausstoßen. Also nicht in 6 Sekunden, sondern in einem Jahr. Das alles macht ein 7 MW Windrad.
Ich möchte nur dazu sagen, dass man vielleicht 1000 Weicheier damit kochen könnte.
Auf jeden Fall. Aber ich wünsche dir viel Spaß
die
beim Eierbecken
ich lieber
mit den weichen Eiern. Okay.
Nach diesem sehr lehrreichen Einstieg kann man wahrscheinlich schon erraten, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich über Windkraft. Da gibt es einen ganz aktuellen Anlass, und zwar nicht das Ostereierkochen, sondern dass vor kurzem in einigen Waldviertler Gemeinden die Bevölkerung darüber abgestimmt hat, ob sie in ihren Gemeinden zukünftig Windräder haben wollen oder nicht.
Und du warst ja dort, Theresa, oder?
Genau, ich bin da kurz vor dieser Volksbefragung, die sie gemacht haben darüber, ob Windräder dort gebaut werden dürfen oder nicht, bin ich ins Waldviertel gefahren und habe mit Windkraftgegnern und Befürwortern gesprochen, weil das eine irrsinnig heiße Diskussion entbrannt ist in den letzten Monaten. Also zuerst einmal habe ich mit Michael Moser gesprochen, der ist Sprecher einer Bürgerinitiative, die sich schon seit Jahren, also sicher 10 Jahren, gegen den Ausbau von Windrädern im Waldviertel einsetzt, und der hat Folgendes gesagt.
Die Windkraft an und für sich ist im normalen Energiemix total akzeptabel, gibt es eigentlich keine Probleme. Mhm. Nur bei uns ist das Problem die Standortwahl. Nicht im Wald, nicht in diesen Wäldern, wo alles drin ist, was Gott schützt.
Also so im Großen und Ganzen meint er, ja, Windräder kann man schon bauen, wenn man will, aber nicht bei uns, weil die zerstören das Landschaftsbild, sind hässlich. Und die Gründe, die er sonst noch genannt hat, können wir uns nachher noch genauer anschauen. Und dann habe ich auch noch mit Sarah Hurt-Dolenski gesprochen, die auch dort in der Gegend wohnt und Physiklehrerin ist. Und die betrachtet das ein bisschen anders.
Wenn wir einfach von Gas, Erdöl und Kohle weg wollen, dann müssen wir das durch Strom substituieren. Das heißt, wir werden halt unsere Häuser mit Wärmepumpen heizen und unsere Autos auf Elektromobilität umstellen müssen. Und das heißt, unser Strombedarf wird steigen, auch wenn wir es schaffen, was ja auch in allen Prognosen eingerechnet ist, unseren Gesamtenergiebedarf zu reduzieren. Das heißt, wir werden diese Windräder dringend benötigen.
Also sehr konträre Meinungen haben wir jetzt gehört, und deswegen wollen wir uns heute anschauen, wie es eigentlich auf nationaler Ebene mit dem Ausbau der Windkraft ausschaut, wie das jetzt wirklich ist mit den Windrädern und den Vögeln und wo eigentlich die Windräder, die es schon gibt, in Österreich so stehen. Theresa, erzähl mal jetzt, bleiben wir mal bei diesem konkreten Konflikt im Waldviertel. Wie ist die Abstimmung dort vonstatten gegangen und vor allem, wie ist sie ausgegangen?
Also sie wollten 3 Windparks bauen mit insgesamt 18 Windrädern im Bezirk Waidhofen an der Theier, das ist also im nördlichen Waldviertel. Und da hat sich einfach schon, wie gesagt, eine ziemliche Gegnerschaft gebildet, und die haben ziemlich auch die Medien getrommelt und so weiter in den letzten Monaten. Die Debatte hat sogar bis in die Presse geschafft, wo sich dann auch Gegner und Befürworter gemeldet haben. Da können wir auch ein paar Sachen verlinken dann in den Shownotes. Aber auf jeden Fall ist es so weit gegangen, dass dann die Bürgermeister gesagt haben, okay, also die Bürgermeister, die eigentlich alle dafür waren, dass das gebaut wird, die haben aber dann gesagt, okay, wenn da so große Diskussionen sind, dann stimmen wir einfach ab. Und wenn genug Leute mitwählen, also wenn die Wahlbeteiligung über 50% ist, dann halten sie sich an diese Entscheidung. Und das war dann auch wirklich so. Also es sind wirklich viele hingegangen. Mir hat auch eine Bürgerin gesagt, dass diese Wahl wichtiger als die Nationalratswahl ist für die Orte dort, was ich sehr spannend fand. Da merkt man, wie heiß her das gegangen ist. Und vor gut 2 Wochen, also am 11. März, ist dann abgestimmt worden, und da haben sich 3 von 5 Gemeinden haben sich eben dafür entschieden, dass die Windräder gebaut werden dürfen, und 2 haben sich dagegen entschieden. Das heißt, es werden jetzt 13 von diesen 18 Windrädern tatsächlich gebaut. Wobei man dazu sagen muss, wir sind da noch ganz am Anfang des Prozesses. Also jetzt müssen erst einmal Widmungen ausgesprochen werden, und dann geht es überhaupt also in die Prüfverfahren. Also eine Umweltverträglichkeitsprüfung muss erst gemacht werden. Das heißt, es wird da sicher noch einige Jahre dauern, bis es wirklich dann zum Bau kommt.
Also 2/3, ne? Das deckt sich ja in etwa auch mit dem langjährigen Schnitt, den wir kennen aus solchen Befragungen. Aber es ist klar, dass wenn da 2, 4, 5, 6 oder 12 große, zweimal Stephansdom große Windräder in die Nachbarschaft gebaut werden, wird es immer Menschen geben, die das vielleicht stört oder die da auch Bedenken haben, wie sehr das ihr Leben beeinträchtigt.
Zu diesem Argument mit dem konkreten Standort, da kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen. Wenn wir jetzt diese lokale Angelegenheit einmal außer Acht lassen und auf Österreich bezogen schauen, dann sehen wir, dass wir aber Windkraft dringend mehr brauchen. Also Österreich will ja bis 2040 klimaneutral sein und schon bis 2030 soll Österreichs Strom zu 100% erneuerbar sein. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass der Strombedarf generell weiter steigen wird. Matthias, wie kann sich das ausgehen?
Naja, schwer, wenn man ehrlich ist. Also die Windkraft macht im Moment einen relativ geringen Anteil an der heimischen Stromproduktion aus. Also zwar mehr als die Solarenergie im Moment. Man liegt da in etwa bei 12% im Vorjahr der heimischen Elektrizität, die durch Windenergie erzeugt wurde. Das sind, damit man sich vorstellen kann, ca. 1400 Windkraftanlagen. Und um die Ziele zu erreichen, zumindest die 2030er Ziele, werden wahrscheinlich noch einmal in etwa 1000 zugebaut werden müssen, die dann die Strommenge zumindest verdoppeln. Also von heute 9 auf dann 19 Terawattstunden Strom im Jahr. Jetzt ist 2024. So ein Windpark, wenn ich einmal die Bürger überzeugt habe und die Flächen gekauft habe und alle gesagt haben, okay, du darfst das bauen, dann braucht das noch ein bisschen mit Genehmigungen, Genehmigungsverfahren etc. etc. Das heißt, da vergehen sowieso für jeden Windpark, der heute grünes Licht bekommt, wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Jahre. Entsprechend klar ist, wie knapp das werden wird, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass im heurigen Jahr nach derzeitigem Plan, ich glaube, nur 24 neue Windkraftanlagen dazukommen werden, was wiederum mit der Fördersituation im Vorjahr zu tun hatte. Also das heißt, es wird sehr, sehr, sehr knapp und sehr, sehr eng. Und es gibt einige Hürden und Engstellen, die dafür verantwortlich sind.
Ich habe da auch eine ganz spannende Zahl gelesen, die es ganz gut veranschaulicht, nämlich müssten ja, um das Ziel zu erreichen bis 2030, jede Woche 3 Windräder gebaut werden. Und das wird schwierig.
Ja, ja, also das wird zeitlich schwierig. Es wird vom Platz her schwierig, weil, also ich mag da jetzt nicht vorgreifen, aber weil ganz viele Bundesländer noch gar nicht gesagt haben, wo überhaupt Windräder stehen dürfen.
Also wir brauchen auf jeden Fall mehr erneuerbaren Strom. Und ich habe in der Vorbereitung mit dem Energieökonom Johannes Schmidt gesprochen und der hat mir erklärt, warum das eben neben Wasserkraft und PV-Anlagen auf jeden Fall auch Windkraft sein muss.
Jetzt gibt's in Österreich nicht sehr viele Optionen. Bei der Wasserkraft stehen wir mehr oder weniger an. Es geht ein bisschen was vielleicht noch, aber das ist natürlich aus ökologischen Gründen schon sehr fragwürdig, wie viel man da noch machen kann und will. Dann gibt's Biomasse, da ist auch nicht sehr viel Raum nach oben. Das heißt, was wir haben, ist Wind und Photovoltaik. Und was unsere Modelle eindeutig zeigen, ist, dass wir, wenn wir es mit Wind machen oder verstärkt auf Wind setzen und weniger auf Photovoltaik, kommt es im gesamten System deutlich billiger. Ja. Wenn wir den Windkraftausbau so einschränken würden, dass über das heutige Maß hinaus nichts mehr gebaut wird und den Rest mit Photovoltaik machen, würde das Gesamtsystem um 20% teurer werden. Ja. Das Gesamtsystem, das heißt, wir hätten um 20% höhere Stromkosten dann, als wenn wir Wind auch im Mix haben. Ja. Das heißt, Wind ist aufgrund einfach dieser Gegebenheit, dass wir in Österreich im Winter viel höheren Stromverbrauch haben, weil wir es für die Herzeugung und Beleuchtung und so weiter brauchen und im Sommer aber sowieso schon ein hohes Angebot aus der Wasserkraft haben, das dann durch Photovoltaik noch verstärkt wird und dann im Winter hätten wir aber eine Lücke, wenn wir nicht ausbauen. Ja. Und aus der Perspektive heraus ist Wind, wenn man jetzt nur das System betrachtet und die Kosten im System entstehen, sehr wichtig.
Also was er anspricht, ist diese bekannte Winterstromlücke in Österreich. Er hat das eh erwähnt, im Sommer haben wir viel Wasserkraft, bald sehr, sehr viel PV. Das heißt, wir werden ein riesiges Überangebot an erneuerbarer Energie haben. Im Winter ist weniger Wasser in den Flüssen. Der Strombedarf, der Energiebedarf ist deutlich höher. Und das heißt, im Moment ist das die Zeit, wo wir viel Atomstrom importieren, wo Gaskraftwerke angeworfen werden müssen, um den Bedarf zu decken. Und der Vorteil der Windkraft ist, dass sie gerade in den Wintermonaten eigentlich ihren Peak erfährt. Also da ist tendenziell mehr Wind, da kann mehr Strom aus Windkraft produziert werden. Man hat das im heurigen Jänner gesehen, da gab es einzelne Tage, wo, glaube ich, die Hälfte oder knapp die Hälfte der heimischen Stromproduktion über Windkraft gedeckt werden konnte. Ist natürlich wetterabhängig. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich von Tag zu Tag darauf verlassen könnte. Aber doch, es ist eine Möglichkeit, um diese Lücke kleiner zu machen. Ganz stopfen wird es nicht. Glaubt zumindest die E-Control. Also man wird weiterhin Importe oder thermische Kraftwerke brauchen, 2030 zumindest noch. Aber Windkraft ist sicher eine gute Möglichkeit, um das zu verringern.
Also es bräuchte deutlich mehr Windkraftanlagen. Du hast schon gesagt, in etwa 1400 gibt es bereits. Und der Ausbau läuft sehr schleppend voran aktuell. Woran liegt's?
Es liegt unter anderem daran, dass ein paar Bundesländer sich bis dato geweigert haben, welche zu bauen. Also wenn man sich da die Verteilung anschaut von den Windrädern in Österreich, steht einfach der überwiegende Anteil im Osten. Also Niederösterreich ist da ganz weit vorne und Burgenland auch. Und dann wird es immer weniger, je mehr man in den Westen geht. Und in Vorarlberg, in Tirol und in Salzburg steht noch kein einziges Windrad.
Da war ja die Argumentation immer, es sind einfach die windreichen Flächenbundesländer, dort sind die Bedingungen für Windkraft am besten. Und Argumentation war von vielen westlichen Bundesländern immer, ihr macht den Wind, wir machen das Wasser. Aber ganz so wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Und es gibt ja etliche Studien, die zeigen, dass es auch in Tirol und in Vorarlberg zumindest Potenzial für Windkraft gäbe, oder?
Genau, also vielleicht nicht ganz so viel. Natürlich ist der Osten, also da ist am meisten zu holen sozusagen, aber das heißt nicht, dass es im Westen gar nicht geht. Es ist prinzipiell einfach gut, wenn man es ein bisschen verteilt sozusagen. Es geht nicht überall immer der Wind gleich sozusagen. Manchmal ist im Osten Wind still und im Westen geht der Wind. Und wenn man das ein bisschen verbreitert, das Windrädernetz, dann kann man so auch einfach mehr Strom generieren und auch ein bisschen verlässlicher einfach.
Jetzt ist es natürlich so, dass die Windräder sowieso nicht einfach irgendwo hingebaut werden, sondern dass es da eigentlich sehr komplexe Prozedere gibt, wie das festgestellt wird, wo man denn so ein Windrad hinbauen könnte. Ein Teil davon ist da die sogenannte Zonierung. Wie funktioniert denn das genau, Theresa?
Also da werden einfach Flächen festgelegt, wo Windräder überhaupt möglich sind und halt bevorzugt hingestellt werden können. Und da spielt ganz viel rein. Also da wird sich ja auch schon angeschaut, welche Vögel fliegen da herum? Also wo sind die Routen der Vögel? Idealerweise stellt man da nicht genau dort ein Windrad hin. Da werden die Abstände zu Siedlungsflächen berechnet, zu Gebäuden. Und so entstehen dann manche Flächen, wo einfach das Potenzial, wo man noch welche hinstellen kann und andere nicht. Also es soll dazu dienen, dass einfach dort auch die Genehmigungen dann einfach schneller erhalten werden können. Wobei man dazu sagen muss, dass man auch außerhalb von diesen Zonen theoretisch Windräder hinstellen kann. Also das ist ja auch im Waldviertel so, dass ein Teil der Windräder jetzt noch gar nicht in dieser Zonierung sind, sondern woanders eben hingestellt werden müssen oder werden sollen. Da laufen dann einfach noch ein paar mehr Genehmigungsverfahren.
Also diese Zonierung ist wichtig, weil es Windkraftbetreibern die Möglichkeit gibt, mit einer größeren Rechtssicherheit an die Planung genau heranzugehen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe hier Flächen, die sind für Windkraft zoniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich da einen Windpark plane, dass der dann tatsächlich ein paar Jahre später auch da stehen wird und Strom produzieren wird, deutlich höher, als wenn ich das irgendwo mache oder wenn ich das im quasi rechtsfreien Raum mache oder halt ohne diese Regelungen. Da finde ich, gibt es ein interessantes Beispiel, weil es gibt im Moment drei Bundesländer, du hast sie eh schon genannt, oder zwei davon, das Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark, die haben zumindest eine Zonierung gemacht. Das heißt, die haben Flächen deklariert, wo Windkraftwerke gebaut werden dürfen. Und in diesen drei Bundesländern passiert auch Windkraftausbau. Schneller, langsamer, je nach Bundesland unterschiedlich, aber es passiert. Und dann gibt es andere Bundesländer, wo das Potenzial eigentlich auch sehr groß wäre, Oberösterreich zum Beispiel, Windkraftpionier, ja, erstes Windrad Österreichs ist dort gebaut worden, wo das Potenzial sehr groß ist und wo es aber eben sehr starken politischen Widerstand gibt, jetzt seitens der FPÖ und auch Teilen der ÖVP dort in der Landespolitik, die de facto ein grundsätzliches Veto gegen Windkraftanlagen eingelegt haben. Und da finde ich spannend, weil du gesagt hast, es weht nicht überall gleichzeitig der Wind und also es wird dann vielleicht möglicherweise irgendwo Strom erzeugt, wo man ihn gar nicht braucht. Da ist Oberösterreich, finde ich spannend, weil dort sehr viel Industrie ist. Das heißt, dort wird der Strombedarf riesengroß werden und das wissen die Unternehmen schon. Und deswegen gibt es zum Beispiel jetzt ganz eigenartige Allianzen, zum Beispiel die Wirtschaftskammer Oberösterreich, die erst vor wenigen Monaten laut gefordert hat, den Bau von 340 Windkraftwerken im Bundesland, damit die eigene Industrie tatsächlich dann auch mit grünem Strom versorgt werden kann. Also ich finde, da sieht man schon auch, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt für diesen Ausbau und dass die Lagerbildung nicht mehr so klar ist, wie sie vielleicht vor ein paar Jahren noch war.
Auch der Energieökonom Johannes Schmidt von der BOKO sagt, dass eine Verteilung von Windrädern innerhalb der Bundesländer und eben auch an weniger windstarken Standorten durchaus Sinn macht.
Also grundsätzlich ist eine größere räumlichere Verteilung der Windräder positiv, weil wir dann auch eine Reduktion in der Varianz haben, also wie stark die Gesamtproduktion der Windkraft schwankt, ja, weil sozusagen, wenn im Osten Wind weht, heißt nicht unbedingt, dass im Westen Wind weht, wenn im Westen Wind weht, dann nicht, dass im Osten Wind weht. Das heißt, man kriegt ein flacheres Erzeugungsprofil und sowas ist immer gut. Das will man eigentlich, ja. Gleichzeitig muss man sagen, also die ganz hohe Konzentration, die ja wirklich bei uns noch einmal im Burgenland ganz hoch ist und dann im östlichen Niederösterreich, da steht ja wirklich das Allermeiste. Die jetzt vollständig aufrechtzuerhalten, wäre, glaube ich, ja, wäre komplex, sagen wir so. Also es werden in Tirol einfach nie so viele Windräder stehen wie im Burgenland. Ja, aber wir sehen in Kärnten durchaus Standorte, wo es möglich ist. Wir sehen in Oberösterreich deutlich mehr Möglichkeit, als die Landesregierung da ausweist. Auch in Salzburg.
Und unter den Gesichtspunkten ist es natürlich schon problematisch, wir haben das schon angesprochen, wenn nur 3 von 9 Bundesländern diese Zonierung tatsächlich auch schon über die Bühne gebracht haben und die anderen als auch keine großen erkennbaren Bemühungen unternehmen, um das zu ändern. Weil man wird in Oberösterreich sich sehr, sehr, sehr schwer tun, ein Windrad aufzustellen, wenn es das nicht gibt.
Also wie kommen wir da jetzt hin? Wie bringt man die Länder dazu, diese Zonierungen zu machen? Gibt es da schon Best Practices?
Na, es gibt zumindest EU-Länder, die das versuchen, da ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Elan reinzubringen, weil die Probleme und Argumente sind ja überall dieselben. Es geht immer darum, Windkraft ist super, aber bitte nicht da, wo ich sehe. Und Windkraft ist super, aber bitte nicht beim Wald. Und Windkraft ist super, aber bitte nicht bei den Vögeln. Das ist in zum Beispiel Deutschland genauso wie in Österreich. Deutschland hat sich aber entschieden, trotzdem etwas zu tun und hat ein sogenanntes Windbedarfsflächengesetz erlassen, das die einzelnen Bundesländer anhält, bis 2032 mindestens 2% der Landesfläche für Windkraft auszuweisen. Das heißt, da gibt es eine Pflicht zu zonieren und wenn die das nicht machen, dann würde es der Bund übernehmen. Und es gibt auch Zwischenziele, also das heißt, man kann nicht warten bis 2032, sondern man muss jetzt beginnen, schon Flächen auszuweisen und so fort. Das gibt es in Österreich halt nicht.
Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch Gründe, warum sich die Politik sträubt und die schielen ja immer auf ihre Wähler und Wählerinnen beziehungsweise ihre Bürger, die sich ja oft wehren dagegen. Und da gibt es ja ganz viele Mythen auch und also Argumente dagegen, warum das Menschen eben nicht haben wollen. Und da wollen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen genauer drauf schauen.
Zum Beispiel, was ja auch, glaube ich, im Waldviertel großes Thema war und Matthias, du hast es schon gesagt, Windkraft ja bitte, aber doch nicht im Wald, weil natürlich der Wald ein Ökosystem, Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Da ist es halt aber so, dass Österreich zu einem sehr großen Anteil mit Wald bedeckt ist, nämlich fast 50%, also so 47 irgendwas. Und wenn wir eben diesen Windkraftausbau haben wollen, den wir brauchen, dann muss man davon ausgehen, dass auch teilweise das im Wald passiert. Das sage nicht ich, sondern das sagt der WWF in einer entsprechenden Studie aus dem Jahr 2022. Sagt aber dazu, dass das doch idealerweise nicht in besonders naturnahen Wäldern und Forsten passieren soll, sondern in jenen, die halt eh wirtschaftlich genutzt werden, was aber die meisten sind. Also so richtig naturnahe Wälder gibt es ja nur mehr ganz wenig in Österreich. Also das sind so circa 11%, die naturnah oder sehr naturnah sind. Und da bitte nicht. Aber was man jetzt so als diese forstwirtschaftlich genutzten Wälder kennt, was die überwiegende Mehrheit der Wälder in Österreich ist, da wäre es doch besser.
Und was man da vielleicht auch dazu sagen kann, weil das ja auch oft ein Argument ist, warum schlägert man überhaupt Wald, der so wichtig ist für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel? Die Fläche, die für ein Windrad jetzt aufgebraucht wird, ist jetzt nicht wahnsinnig groß, also geschlägert werden muss quasi. Ein modernes Windrad benötigt 0,23 Hektar Fläche und davon entfallen 400 Quadratmeter auf das Fundament. Und dann gibt es eben noch Zufahrtswege, die aber dann meistens nicht asphaltiert werden und rundherum wird dann wieder aufgeforstet. Also es sagen auch viele Experten, dass dieser Aufwand da vernachlässigbar ist, im Gegensatz auch zu anderen Schäden, die der Wald sowieso durch den Klimawandel, durch die Klimakrise mit sich bringt, wie den Borkenkäfer jetzt zum Beispiel.
Also das gilt nicht nur für den Wald, sondern ganz egal, wo auch immer du einen Windpark hinstellst, kannst du im Schnitt, sagt man, 90% der Fläche weiter zum Beispiel landwirtschaftlich nutzen oder eben zur Erhalt der Biodiversität nutzen. Das heißt, es ist jetzt nicht verloren, es ist nicht so, als wäre das alles versiegelt.
Also jetzt ist es natürlich so, dass bei diesem befürchteten Einfluss von Windkraftanlagen im Wald, da geht es dann nicht nur um die Fläche, sondern natürlich einfach auch die Präsenz von Forststraßen, eben um dorthin zu kommen, oder von dem Windrad überhaupt, hat natürlich schon einen Einfluss auf das Verhalten, also eben so Migration, Fortpflanzung etc. von Arten. Da weiß man aber auch noch relativ wenig darüber. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass man, wenn dann eben so wie jetzt im Waldviertel, wenn sowas dann gebaut wird, dass man das auch forschend begleitet und sich das genauer anschaut.
Ja, das Zusammenspiel von Windkraft und Natur, gibt es viele, sage ich mal, Spannungsfelder. Eins der bekanntesten ist sicher der Vogelflug, oder? Windräder als große Vögelkiller. Das ist ja auch ein Schreckensbild, das in den letzten Jahren immer wieder mal gerne bemüht wurde. Wie gefährlich sind Windräder denn für Vögel, Theresa?
Ja, also da hast du vollkommen recht. Das ist ein beliebtes Argument gegen Windräder. Und man muss dazu sagen, Windräder töten Vögel. Aber einfach nicht wahnsinnig viele. Pro Windrad sterben etwa 7 Vögel pro Jahr. Zum Vergleich, eine Katze tötet ungefähr genauso viele Vögel in einem Jahr. Auch beim Autofahren passiert das. Um vergleichen zu können, ob das jetzt wirklich so schädlich ist, muss man sich eben die Gesamtpopulation von Vögeln anschauen. Und gerade bei gefährdeten Arten hat sich gezeigt, dass in derselben Zeit, wo der Windkraftausbau massiv in die Höhe gestiegen ist in Österreich, sind auch gefährdete Arten wieder, also deren Population gestiegen, wie der Seeadler zum Beispiel oder der Kaiseradler, haben sich auch stark vermehrt.
Also Seeadler und Kaiseradler sind die gefährdetsten Vogelarten in Österreich. Und das ist ganz interessant, die hat es ja schon mal de facto nicht mehr gegeben in Österreich. Und just in der Zeit, in der die Windkraftanlagen ausgebaut worden sind, hat sich die Population wieder erholt. Es liegt jetzt natürlich nicht daran, dass Windräder gebaut wurden, aber es liegt möglicherweise daran, dass bevor ein Windrad gebaut wird, alle Projektwerber 2 Jahre lang ganz genau schauen müssen, wohin fliegen die Vögel, wo sind ihre Futterstellen, wo sind die Brutstellen, und klarerweise in diese Schneise hinein baue ich kein Windrad. Und wenn es aber tatsächlich der beste Standort wäre, dann wird auch versucht, eine andere Futterstelle aufzubauen, zu schauen, ob die Vögel das annehmen, ihre Gewohnheiten ändern. Deswegen halt auch diese langjährigen Beobachtungen. Und so kann man die negativen Auswirkungen auf die Vögel zumindest stark mindern.
Das betrifft übrigens nicht nur die Vögel, sondern zum Beispiel auch die Fledermäuse. Deren Aktivitätsmuster werden auch untersucht. Und moderne Anlagen, moderne Windkraftanlagen schalten sich auch in den Stunden ab, wo die Fledermäuse besonders aktiv sind. Also das wird auch schon mit einberechnet.
Was man gerade beim Punkt Biodiversität und Artenschutz nicht vergessen sollte, ist, wenn man sich das im Bigger Picture anschaut, dass wenn wir weiterhin fossile Energien nutzen und die grüne Wende nicht schaffen, dann hätte das so erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität, dass der Lebensraum Wald sowieso extrem stark betroffen wird, dass bedrohte Arten sowieso aussterben werden. Also da darf man immer das Gesamtziel sozusagen nicht aus den Augen verlieren.
Das kann man natürlich auch anders sehen. Also dass man, was ist das Gesamtziel? Ist es jetzt Klimaschutz oder ist es Biodiversitätsschutz? Und was ich da ganz spannend fand, es gibt ja auch den Biodiversitätsexperten Franz Essel, der hat auch ganz dezidiert gesagt, der Benefit von Windrädern oder beziehungsweise von erneuerbarer Energie und Klimaschutz ist auch für die Biodiversität viel höher als ein Windrad oder die Windräder jetzt diesen speziellen Vögeln oder Fledermäusen baden.
Ganz oft bei neuen Technologien wird dann nicht so sehr darüber gesprochen, was für Rohstoffe wir dafür jetzt brauchen, wie die erzeugt werden, wo das alles eigentlich auch herkommt. Wie ist das jetzt bei den Windrädern?
Einer der großen Kritikpunkte, die immer wieder auch genannt werden, ist, dass Windkraftanlagen sehr ressourcenintensiv sind. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel Stahl, sehr, sehr viel Zement, Beton für das Fundament, für den Turm etc. Und man braucht tatsächlich auch ein paar heikle Mineralien oder ein paar heikle Rohstoffe. Die Rotorblätter sind zum Beispiel oft aus einem Epoxidharzverbund. Das Problem da ist, dass du dadurch, dass das so ein Verbundmaterial ist, so ähnlich wie bei Kunststoffen, da kannst du das nicht mehr auseinander dividieren und deswegen nicht gut recyceln. Ah. Das heißt, du hast das Problem, nach dem Windrad kannst du eigentlich fast alles recyceln.
Ja.
Also du kannst den Stahl und den Beton und so weiter kannst du recyceln. Das nicht. Ist in der Praxis derweil noch kein Thema, weil zum Beispiel alle Windkraftwerke, die in Österreich abgebaut werden fürs Repowering, also um halt größere an denselben Ort zu stellen, werden im Moment nach Kasachstan und in andere Länder in dieser Region weiterverkauft und werden dort wieder aufgebaut und erzeugen wieder Windstrom. Was ganz oft als Argument kommt, ist der hohe Bedarf an Neodym. Also das ist eine seltene Erde. Das braucht man für die Magneten in so Elektromagneten. Und da ist es tatsächlich so, dass ein Windrad viele Kilo von diesen oft auch ökologisch und sozial ein bisschen kritischen Bedingungen abgebauten Rohstoff benötigt. Das ist ein Problem. Es gibt Alternativen, also es gibt auch Windräder, die das nicht verwenden, die andere Magneten haben. In Österreich sind die auch überwiegend im Einsatz. Ein anderes Argument der Windkraftbranche, um diese Sorge zu entkräften, ist, dass man sagt, Neodym ist überall drinnen, also auch in deinem Laptop und in deinem Handy und in Wahrheit überall drinnen. Und dort wäre das ja viel dramatischer, weil das sind so kleine Mengen, dass es sich nicht lohnt, die wieder rauszuholen, wenn du dein Handy wegschmeißt. Bei einem Windrad ist es einfach, da hast du so einen großen Klotz, der hat irgendwie 3, 4, 5 Kilo. Das heißt, wenn du das Windrad abbaust, kannst du ihn nehmen, irgendwo hintragen und weiterverwenden. Das ist natürlich ein Thema, der Ressourceneinsatz. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass die Industrie ein Auge darauf hat, alternative Rohstoffe zu finden.
Okay, also so viel zu den Materialien. Ganz oft wird aber eher über den Menschen und Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit von Windrädern gesprochen.
Da gibt es auf jeden Fall auch Argumente, die dagegen ins Treffen geführt werden. Ganz beliebt ist da der sogenannte Infraschall, der immer wieder genannt wird von Gegnern. Also prinzipiell, wenn sich irgendwas bewegt, auch ein Windrad oder ein Auto, was auch immer, entsteht Schall. Und da gibt es einerseits den hörbaren Schall, das sind ganz sehr schnelle Schwingungen in der Luft. Und dann gibt es eben diesen Infraschall, das sind sehr langsame, niederfrequente Luftschwingungen, die wir mit dem menschlichen Ohr aber nicht wahrnehmen können. Der entsteht eben auch, wie ich schon gesagt habe, beim Auto, bei der Waschmaschine, beim Kühlschrank. Aber auch an einem windigen Tag im Wald entsteht dieser Infraschall und diese nicht hörbaren Luftschwingungen und auch beim Windrad. Und Infraschall kann gesundheitsschädigend sein, wenn das einfach ein hohes Level ist oder ein hoher Pegel. Das ist allerdings bei Windrädern nicht so. Also das sind gesundheitlich unbedenkliche Pegel, die da entstehen. Eine Untersuchung hat zum Beispiel gezeigt, dass eine 3,5-stündige Autofahrt für die gleiche Belastung mit Infraschall sorgt, wie wenn man 27 Jahre lang 300 Meter weg von einem Windrad stehen würde. Also so ungefähr sind da die Dimensionen. Das wird oft ein bisschen überbewertet.
Und man muss auch dazu sagen, jeder Windpark, der gebaut wird, braucht auch ein Infraschallgutachten.
Ja.
In jedem Genehmigungsverfahren wird auch ein Infraschallgutachten erstellt und in allen Fällen, die ich kenne, kommt genau das raus. Ne? Also Infraschall gibt's, aber den gibt's von vielen, vielen Quellen und das, was die Windkraft auslöst, ist an sich kein Grund, es nicht zu tun.
Was auch oft ins Treffen geführt wird, ist einfach die Lautstärke selbst von Windrädern. Also das stimmt auch, die machen Geräusche. Wenn man da aber ein paar hundert Meter wegsteht, dann hört man die eigentlich nicht mehr oder ist ungefähr so laut wie das Rauschen des Waldes. Also
eine Auswirkung gibt es nämlich tatsächlich, von der hat mir Johannes Schmidt erzählt.
Was es schon gibt, ist sozusagen das, was in der Fachliteratur dann Annoyance genannt wird. Ja. Leute fühlen sich gestört durch diese Räder. Also das hat viel auch damit zu tun, ob sie jetzt am Anfang dafür waren oder dagegen, wie der Prozess war, aber auch einfach, wenn sie, weiß ich nicht, sehr ruhebetonte Menschen sind, die freuen sich natürlich auch nicht, wenn eine Autobahn gebaut wird, ja, und wenn ein Windrad kommt, das in der Landschaft sehr sichtbar ist, wo gewisse Geräuschbeeinträchtigung auch da ist, wobei die viel geringer ist als bei Straßen, muss man sagen, ja. Dann fühlen sie sich dadurch gestört und aus dieser Störung heraus kann zum Beispiel Stress entstehen und in der Folge dessen kann es dann natürlich auch zu gesundheitlichen Folgen kommen. Ja. Das ist auch nicht zu bestreiten, aber wir müssen gleichzeitig halt auch sagen, wenn wir Kohle und Gas verbrennen und mit Benzin Autos fahren, erzeugen wir Emissionen, die jährlich auf der Welt Millionen von Menschen direkt durch direkte Auswirkungen dieser Technologie sterben lassen. Ja. Also da ist nicht irgendwer erneut, sondern der stirbt, weil er eine Atemwegserkrankung hat aufgrund der Partikel, die in die Luft geblasen werden.
Wir haben ja jetzt über viele Argumente gesprochen, die immer wieder genannt werden und wir haben sie teilweise entkräftet. Was man aber dazu sagen muss oder wo es oft scheitert, ist einfach, dass die Leute es nicht wollen, weil es zum Beispiel hässlich ist, weil es das Landschaftsbild zerstört, weil die Windparks blinken in der Nacht, ist die Frage, wie sehr man das mit so sachlichen Argumenten auch entkräften kann. Also ich glaube, das ist einfach ein Problem, das man einfach nicht vergessen darf.
Also es ist, finde ich, in meinen Augen ein bisschen ein Totschlagargument, weil ich kann immer sagen, ich finde irgendwas schier und deswegen soll es nicht da passieren, wo ich halt hinschaue. Ja? Also ich bin wirklich sehr für Bürgerbeteiligungen, wenn in meiner Nähe was gebaut wird, möchte ich gefragt werden, will ich mitreden, soll man sich alles gut anschauen. Aber letztlich dann zu sagen, naja, aber so ein Windrad ist ja irgendwie schier, das soll dann irgendwie in einer anderen Gemeinde stehen, sollen Sie da hinschauen. Das finde ich ist halt eigentlich das schwächste aller möglichen Argumente.
Aber auch wenn es ein schwaches Argument ist oder ein Totschlagargument, naja, wird es halt angewendet.
Es wird
oder
genutzt
wird
und man kriegt es auch tatsächlich schwer weg.
Das ist eben die Frage, wie kommt man da hin, wie überzeugt man die Leute davon, dass das jetzt besser ist als ein Kohlekraftwerk?
Versuche gibt es natürlich viele, also es werden auch Tourismuskampagnen mit Windrädern schon initiiert, wo halt der Versuch gestartet wird, dass man das Windrad irgendwie als Teil einer grünen Landschaftsidylle positioniert. Ob sich das ausgeht, weiß ich nicht. Ja.
Also ich finde, das hat man auch im Waldviertel ganz gut gesehen, dass das einfach, und das haben auch die Leute, mit denen ich teilweise gesprochen habe, gesagt, dass das so emotional schon diskutiert wurde, dass man da mit Fakten, mit Informationen jetzt gar nicht so wahnsinnig weit gekommen ist. Wobei es auch schon Untersuchungen gibt, dass man auch gegen so auch Verschwörungsmythen mit mehr Information durchaus ankommen kann, teilweise zumindest, und dann durchaus auch diverse Gerüchte und so weiter entkräften kann und dann vielleicht ein bisschen mehr Akzeptanz fördert. Wobei es da immer besser ist, dass man früh anfängt damit. Gerade beim Waldviertel war es ja so, dass das schon lange geplant war, aber erst dann, wie sich die Gegner formiert haben, dann auch wirklich angefangen wurde, breit die Bevölkerung zu informieren. Also wenn man die schon am Anfang mitnimmt, beteiligt daran und vielleicht mitplanen lässt, wo die Windräder jetzt genau aufgestellt werden, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus höher, dass man dann auch die Bevölkerung mitnimmt und einfach Akzeptanz schafft.
Ich meine, das eine sind natürlich eben so Beteiligungsprozesse, partizipatives Planen etc. von so Windkraftanlagen, wo es natürlich, kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn man selber betroffen ist, dann will man auch gerne da eingebunden sein. Das andere ist das, was so unter diesem Stichwort Energiedemokratie läuft. Also die Wende soll ja idealerweise ökosozial sein, also dass auch möglichst demokratisch viele Menschen was davon haben. Da gibt es, glaube ich, bei PV-Anlagen ganz viele tolle Beispiele von Energiegemeinschaften.
Gibt es aber auch schon bei Windkraft, also wo die lokale Bevölkerung von den Windrädern, die dort dann gebaut werden, profitieren, in Genossenschaften sich organisieren und dann auch wirklich von einem günstigeren Energiepreis einfach profitieren können. Und das ist natürlich auch ein Argument, wo man vielleicht die eine oder andere Person überzeugen kann.
Also zur Akzeptanz, ich fand ganz spannend, mir hat mal der Joachim Peyer, das ist einer der, sage ich mal, Windkraftpioniere im Land, der hat in den 80er, 90er Jahren schon begonnen, eben Windkraftanlagen und Windparks zu planen und zu bauen in Österreich. Und der hat mir erzählt, früher sind sie tatsächlich begeistert begrüßt worden von der Bevölkerung, was auch damit zusammenhing natürlich, dass sie die Ersten waren, die mal eine Alternative zum landeseigenen Energieversorger dargestellt haben. Das heißt, es gab endlich irgendwo ein Projekt, wo man nicht bei der EVN, jetzt irgendein Beispiel, weil wir in der Nähe von Niederösterreich sind, seinen Strom beziehen muss, wo dieses Monopol ein Stück weit aufgebrochen wird. Das hat sich mittlerweile natürlich geändert, weil die EVN und die Burgenland Energie gehören zu den allergrößten Windkraftbetreibern Österreichs. Also da ist viel jetzt schon in die quasi alte Energiewirtschaft übergegangen. Und je mehr Windräder kommen, desto größer ist halt auch die Chance, dass er bald einmal irgendwer sagt, das ist mir zu viel. Trotz allem bin ich persönlich nicht überzeugt, dass der Widerstand der Bevölkerung tatsächlich die größte Bremse beim Windkraftausbau ist. Also ich komme da immer wieder zurück auf die Volksbefragungen oder Bürgerbefragungen, die es ja schon gegeben hat, wo wir die Ergebnisse kennen, wo klar ist, 2/3 sind selbst bei strittigen Projekten, also sprich da, wo dann wirklich jeder Einzelne und jede Einzelne gefragt wird, im Endeffekt dafür. Wenn man sich auch die ansieht, wo nur der Gemeinderat abstimmt, da sind überhaupt 94% aller Projekte durchgegangen. Ich glaube, das Problem ist weniger, dass tatsächlich ein Großteil der Bürger partout gegen Windkraft ist. Das Problem ist eher, was die Landespolitiker dann damit machen und wie sehr sie diese tatsächlichen Argumente oder scheinbaren Konflikte in ihr Wahlprogramm zum Beispiel aufnehmen und in ihre politische Strategie, um halt Stimmen zu gewinnen.
Ja, eine, die das genauso sieht, war die vorher schon vorgekommene Sarah Hurtolenski aus dem Waldviertel. Die hat dazu auch noch einen ganz schönen Satz gesagt.
Die Klimakrise ist global und für mich ist das nicht ein Problem von Niederösterreich oder ein Problem vom Waldviertel. Das CO2 kennt keine Landesgrenzen und wir müssen gemeinsam das Problem lösen. Wir waren in der CO2-Produktion Vorreiter und jetzt Österreich ist nur ein kleines Land, aber wir haben da einfach eine historische Rolle und müssen da jetzt auch Vorreiter sein.
Ja, apropos gemeinsames Problem lösen, würde ich sagen, hören wir uns mal den Mutmacher an. Vielleicht steckt auch da ein Lösungsvorschlag drin.
Yes, yes, yes. Mut.
Ein Windrad steht ungefähr 20 Jahre, bevor es ausgedient hat. Der Großteil davon kann dann problemlos wiederverwertet werden. Aber es ist aktuell quasi unmöglich, die Rotorblätter von Windrädern zu recyceln. Damit das nicht zum immer größeren Müllproblem wird, werden einige Unternehmen kreativ. In den USA werden aus den Blättern Parkbänke geschnitten, in den Niederlanden werden daraus Spielplätze. In Irland werden es Brücken und in Dänemark nutzt man sie als Überdachung für Fahrradparkplätze. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, die Rotorblätter schon so herzustellen, dass sie am Ende in Einzelteile zerlegt und recycelt werden können. Diese recycelbaren Rotorblätter werden bereits von zahlreichen Windradherstellern getestet.
Yes, yes, yes.
Ja, so ein Fahrradparkplatz unterm Windrad-Rotorblatt kann ich mir gut vorstellen.
Da ist auf jeden Fall viel Platz, weil so ein Rotorblatt ist ziemlich groß. Also viel Platz für Fahrräder finde ich super.
Ja, ist ein schönes Beispiel. Auch der Kinderspielplatz, also solange ich das Kind nicht wirklich aufs Windrad hängen muss, bin ich dafür.
Ja, das war's für heute vom letzten Aufguss. Links zu den Zahlen, die wir in dieser Folge genannt haben, finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast, reden Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Sie uns Ihre Meinung an podcast@diepresse.com.
Weitere Analysen, Meinung und Reportagen zum Thema Klima finden Sie auf diepresse.com/klima.
Und LeserInnen der Presse-App können den Themenbereich Klima in der App abonnieren und so regelmäßig Push-Benachrichtigungen bekommen, wenn sich beim Thema Klima etwas tut.
Uns hören Sie wieder am Freitag in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.